Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termi Tinnitus, das pfeift. termitinnitus.virtualkitchen.org.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Also, liebe Leute, fangen halt an. Ihr seht, ich habe da mein Konzept. Das heißt, man kann mich nicht aus dem Konzept rausbringen. Wenn jemand, was nicht klar ist oder einen Einwand hat oder so. Ganz interessant, wie die ganze Sache sich entwickelt hat. Also aus einer Nicht-Unterschrift, aus der Tatsache, dass jemand einen Zettel nicht unterschrieben hat, ist eine Weltkrise eigentlich geworden, auch bis heute. Die NATO tritt auf den Plan. Es werden jede Menge Kriegsgeräte ins Baltikum verlegt und nach Polen. Tagt auch in Permanenz die NATO. Die Ukraine hat schon mal gesagt, es war ein Fehler, dass sie ihre Atomwaffen hergegeben hat. In Deutschland hat wer über die Wiedereinführung der Wehrpflicht nachgedacht, laut, ob man das nicht vielleicht brauchen könnte. Also es schaut nicht gut aus. Und wie ist es möglich, dass das nur aus diesem Assoziationsabkommen entstanden ist? Also da möchte ich mal eine größere Chronologie der Ereignisse bringen, dass man das verfolgen kann, was für Interessen da im Spiel waren. Dass aus dem einen diese heutige Situation entstanden ist. Weil die Ereignisse, wie soll man sagen, überstürzen sich ja sozusagen. Seit dem Februar ist ja auch recht viel passiert. Vorher hat es eine Propaganda gegen den Janukowitsch gegeben. Inzwischen gibt es eine gegen den Putin. Ich sage dann vielleicht einmal später auch noch was zu dem, was inzwischen eigentlich üblich ist medial mit der Personalisierung der Politik. Also man hat das Gefühl, ich weiß nicht, 5 Leute beherrschen die Welt, der Rest sind Statisten. Also es ist nicht ein Land oder eine Regierung, sondern eine Person, die offenbar aus Zauberstab alles macht. Aber das möchte ich noch mehr für später aufheben. Losgegangen ist der ganze Zirkus eben, wie gesagt, wegen des nicht unterzeichneten Assoziationsabkommens mit der EU. Was war eigentlich das Angebot von diesem Vertrag? War das am Ende ein Versprechen auf Wohlstand? Das müssen ja manche Leute so verstanden haben, dass sie sich so aufgeregt haben in der Ukraine selber, dass dieser Vertrag nicht unterzeichnet worden ist. Die haben das so dargestellt oder so empfunden, manche dieser Leute, die auf den Maidan gegangen sind, dass ihnen da etwas vorenthalten wird. Das ist ein großes Missverständnis über diesen Vertrag. Das ist nämlich nichts weniger als ein Versprechen auf Wohlstand, das ist eher eine Versicherung auf Verelendung. Und das war auch der Grund, warum das dann nicht unterzeichnet worden ist. Es ging nämlich um nichts weniger als um die Ukraine von Russland zu trennen, also ihre Handelsbeziehungen und alles zu kappen. Und die Ukraine sozusagen in den Bannkreis der EU zu ziehen, sie von ihr völlig abhängig zu machen. Das wäre bei einer großflächigen Zerstörung dessen gleichgekommen, was in der Ukraine an Produktion noch übrig ist. Da ist ja schon sehr viel seit der Unabhängigkeit zugesperrt worden. Deswegen ist auch die Ukraine ökonomisch, steht sie ziemlich schlecht da, hat eine große Emigration und ein elendes Lohnniveau. Aber die Handelsbeziehungen zu Russland sind mindestens so wichtig wie die zu der EU. Und wenn man die also sozusagen die Ukraine dazu bringen wollte, die aufzuhören, dann wäre das Land vollständig ökonomisch auf die Nase gefallen. Und die ukrainischen Verhandler haben sich darüber, weil das ist die Verhandlungen für dieses Assoziationsabkommen sind ja schon eine Weile gelaufen, die haben sich darüber offenbar noch Illusionen gemacht. Und haben andere Vorstellungen vom Charakter dieses Vertrags gehabt, die dann zunichte geworden sind, als ihnen der Text zur Unterzeichnung vorgelegt worden ist. Da hat es dann Beschwerden gegeben und sie haben gesagt, das und das vielleicht nicht. Da hat die EU klargestellt, nein, rückgängig wird nichts gemacht. Einer der Punkte dieses Assoziationsvertrages war zum Beispiel, dass die Zollschranken wegfallen sollen. Also die Ukraine soll keine Zölle für Import einnehmen und dafür darf es dann zollfrei in die EU exportieren. Das wäre natürlich schon es ist zwar eine scheinbare gegenseitige Bestimmung, hätte aber, wäre natürlich sehr zu Lasten der Ukraine gegangen, weil sie auf einmal völlig ungeschützt gewesen wäre gegenüber den Importen aus der EU. Außerdem wären mit den Zolleinnahmen eine der wenigen sicheren Einnahmen des ukrainischen Staates weggefallen. Dann wurde in diesem Vertrag ihnen vorgeschrieben, auch ganz interessant bei einem Assoziationsvertrag, sie müssten endlich privatisieren. Die Ukraine, in der Ukraine hat es nämlich keine Privatisierung gegeben, in dem Sinne wie in der Tschechoslowakei oder in Ungarn. Der staatliche Sektor und der private sind überhaupt nicht getrennt. Es ist nicht einmal ein richtiges Privateigentum an irgendwas dort eingeführt. Das heißt natürlich auch einiges für Leute, die dort als Unternehmer sich betätigen wollen. Das ist alles, das ist eine rechtliche, wie soll ich sagen, unklare Situation und deswegen entsteht dort auch nicht sehr viel. Und die richtigen reichen Leute der Ukraine, die Oligarchen, das sind eben die Leute, die sich die Staatsbetriebe irgendwie unter den Nagel gerissen haben oder ausgebaut haben und in einem, auch wieder einem, von der Politik nichts getrennten Sphäre ihr Business abwickelt. Aber die Privatisierung hätte geheißen, dass viele von diesen Betrieben, die ja immerhin zumindest jetzt noch funktionieren, zusperren hätten müssen, weil sie sich dem Weltmarkt ausgesetzt nicht hätten halten können. Dann wurde von der Ukraine auch in diesem Vertrag, der also, wie man sieht, kein reiner Handelsvertrag ist, wurde gefordert, mehr Steuern einzuheben und die Preise zu erhöhen und vor allem die Gaspreise, die Subventionierung der Gaspreise aufzuheben. Das wäre existenzgefährdend gewesen für einen guten Teil der ukrainischen Bevölkerung. Also alle diese Sachen sind da drin gestanden und das war der Grund dann letztlich, dass die gesagt haben, die ukrainische Seite, wir unterzeichnen das nicht. Also das war ja keine einsame Entscheidung von Janukowitsch, so wie das dargestellt worden ist in den Medien. Man fragt sich, was hat die EU sich dabei gedacht? Also wie kommt die EU dazu, solche unverschämten und zerstörerischen Forderungen an ein Land zu stellen, was ja damals immerhin, als noch die Krim dabei war, 45 Millionen Einwohner gehabt hat? Das darf man ja auch nicht vergessen. Es handelt sich ja nicht um etwas wie Slowenien, sondern um ein Land. Dieser Vertrag betrifft eine große Menge von Menschen. Die EU wollte offenbar eine solche Abhängigkeit herstellen, die bisher von den EU-Politikern und der EU-Geschäftswelt schmerzlich vermisst worden ist. Weil die Ukraine sich durch die Sonderbeziehungen zu Russland allen möglichen Erpressungen der EU entziehen konnte. Oder schlicht auch, muss man auch sagen, jetzt im Sinne eines gewöhnlichen Rechtsstaates seine Partner für den Nahen gehalten hat. Mit der Ukraine gab es bis jetzt eigentlich keine wirkliche Vertragssicherheit. Also die haben Verträge unterzeichnet, dann ist eine Regierung abgetreten, die nächste Regierung hat gesagt, wir haben kein Geld, wir haben das nicht unterschrieben, wir zahlen nicht. Das ist öfters schon passiert, also besonders deutlich war das beim IWF-Kredit von 2008. Und das wollte die EU mit diesem Vertrag. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorgestellt haben, es ist mir nicht ganz nachvollziehbar, aber das wollten sie aufhören. Sie wollten die Ukraine völlig in die EU-Rechtsverhältnisse hineinzwingen. Die Ukraine selber war schon vor diesen ganzen Ereignissen, bevor der ganze Zirkus losgegangen ist, eigentlich schon pleite. Die Ukraine ist eigentlich zahlungsunfähig oder fast zahlungsunfähig, seit es sie gibt, als unabhängigen Staat, also seit 1991. Deswegen sind und waren alle ihre Regierungen angewiesen auf Kredit. Und deswegen war ihr Interesse, mit der EU diesen Vertrag abzuschließen, um dann von der EU wieder mal kreditiert zu werden, also in den Genuss dieser EU-Förderkredite zu kommen. Aber ohne Russland geht in der Ukraine gar nichts. Da rauchen keine Schlote, da bleiben die Heizungen und Herde kalt. Und eine etwaige Abnabelung von Russland in die Wege zu leiten, das wäre ihnen natürlich lieber gewesen, aber mit diesem einen Schnitt, wie das die EU sich vorgestellt hat, wäre das nicht gegangen. Dann haben sie sich an die EU um Finanzhilfe gewendet, die ist von der EU zurückgewiesen worden. Sie verlangen zwar die bedingungslose Unterordnung, das ist so weit gegangen, auch bis zum Übernehmen von EU-Normen, was ja wiederum auch den Warenverkehr mit Russland sehr gestört hätte. Aber gleichzeitig war die EU auch nicht bereit, sehr viel springen zu lassen. Dann ist auch gleichzeitig mit dem Assoziationsabkommen, das ist ein bisschen untergegangen, ist auch ein IWF, um einen IWF-Kredit verhandelt worden, und auch da waren die Bedingungen so, dass sie dann irgendwann einmal gesagt haben, die ukrainische Regierung, nein, das geht überhaupt nicht. Wir müssen das Ganze irgendwie bleiben lassen, und sie haben sich an Russland gewendet, um ihre damals schon gegebene, also im November vorigen Jahres, Zahlungsunfähigkeit, um die irgendwie zu überbrücken. Also die über zwei Jahrzehnte praktizierte ukrainische Schaukelpolitik, immer wieder von den Russen sich was geholt, dann wieder von der EU, dann wieder vom IWF, dann wieder das alles vernebelt, dann wieder ein bisschen was gezahlt, dann wieder was nicht gezahlt. Diese Schaukelpolitik zwischen der EU und Russland, die ja auf der anderen Seite auch eigentlich ein geschaukelt werden war, weil das Subjekt dieser Politik war ja weniger die Ukraine, sondern das, was die anderen beiden Blöcke von ihr wollten. Die sollte nach Willen der EU aufhören, und es sollte klar sein, die Ukraine gehört der EU. Das war sehr unverschämt und gegen die realen Gegebenheiten der Ukraine sehr rücksichtslos und, wie ich sagen würde, eigentlich schon etwas ein verrückter Anspruch der EU. Als die ukrainische Führung die Unterschrift verweigert hat und sich Russland zugewandt hat, wurde der Aufstand geschürt. Wie jetzt das alles zusammengespielt hat, es muss schon Kräfte gegeben haben in der Ukraine, genau genommen war es die vorige Regierung unter Juschenko und Timoschenko, die haben schon aufgebaut, sozusagen nach ihren guten Erfahrungen, die sie gemacht haben mit der Orangenen Revolution, die sie an die Macht gebracht hat, wollten sie sich sozusagen eine Truppe schaffen, die zum Unterschied von der Polizei oder dem Militär ihnen loyal ist. Also da wurden in der Westukraine schon so über Wehrsportgruppen Leute aufgebaut, und die sind dann von der Opposition und vom Ausland angestachelt worden, die Regierung unter Druck zu setzen. Es ist schon eigentlich interessant gewesen, wie das alles abgelaufen ist, weil da sieht man Demonstranten, die Dinge machen, die kein Staat der EU länger als 3 Stunden dulden würde. Und dort ist der ukrainischen Regierung gesagt worden, das seien friedliche Demonstranten, gegen die dürften sie nicht mit Gewalt vorgehen. Die Leute haben Gebäude besetzt, Regierungsgebäude, und die Botschafter und verschiedene Politiker sind hin und haben ihnen sozusagen den Hof gemacht. Also damit ist dann die Regierung gestürzt worden. Es war auch ganz interessant in den Medien, vor der Nicht-Unterzeichnung dieses Vortrags ist der Janukowitsch immerhin noch als Präsident der Ukraine bezeichnet worden in den Medien. Dann, nachdem er die Unterschrift verweigert hat und wie der Aufstand auf dem Maidan losgegangen ist, dann war er auf einmal ein Kleptokrat, undemokratisch, ein Diktator und so weiter und so fort. In der Ukraine selber gibt es auch seit der Unabhängigkeit eigentlich und immer man hat den Eindruck, sich vertiefende Spaltung der Gesellschaft oder der politischen Klasse oder der Oligarchenklasse, wie man das nennen will, also der Eliten, aber auch die geht durch die ganze Gesellschaft, wie man sieht, soll man sich nach Westen oder soll man sich nach Osten orientieren, also nach Russland oder in die EU. Für den inzwischen ziemlich manifesten nationalen Misserfolg machen die Anhänger der einen Seite jeweils die der anderen verantwortlich. Falls es jemand interessiert, also kann ich auch noch einiges sagen, woraus dieser nationale Misserfolg besteht und wie die Ukraine ökonomisch ausschaut. Aber jetzt möchte ich das ein bisschen, die Chronologie weiterführen. Die Verräter werden von diesen zwei Seiten des Landes immer auf der anderen Seite gesehen. Nach jedem Machtwechsel wird die Vorgängerregierung kriminalisiert. Also man erinnert sich ja, die Frau Timoschenko ist ja auch eine Zeit lang im Häfen gesessen. Übrigens ist diese Kriminalisierung der Vorgängerregierung wird nicht nur in der Ukraine selbst gemacht. Auch jetzt wurden ja mit großem Lärm die Konten verschiedener ukrainischer Politiker und Geschäftsleute gesperrt. Und einige der bisher hochgestellten Persönlichkeiten sind zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. es kommt auch hin und wieder zu Verhaftungen im Ausland. Das ist einer der ehemaligen Ministerpräsidenten der Ukraine, Pavlo Lazarenko, ist einige Zeit lang in den USA im Gefängnis gesessen. Und das war ihm immer noch lieber, als in der Ukraine ins Gefängnis zu kommen. Also so ist das. In diese gespaltene Nation hat sich die EU kräftig eingemischt. Sie hat übrigens neben der Unterzeichnung des Abkommens auch noch die Freilassung von der Timoschenko zur Bedingung gemacht. Also das war so eine mündliche Bedingung daneben. Und damit eigentlich versucht, in die ukrainische Rechtsprechung einzugreifen. Also sie hat damit gesagt, der Regierung oder der Führung der Ukraine, sie haben nicht einmal Recht in ihrem eigenen Land ihre Gesetze anzuwenden. Müssen sie auch schon bei der EU nachfragen. Dann haben sich alle im Zuge des Aufstandes auf dem Maidan alle möglichen hochrangigen Politiker in Kiew eingefunden und den gewalttätigen Demonstranten, die die Innenstadt Kiews in ein Schlachtfeld verwandelt haben, auf die Schultern geklopft und gesagt, weiter so. Ist ja auch beachtlich. Also das sind Entwicklungen in der Politik, die verwundern mich manchmal. So war eine der letzten Amtshandlungen des scheidenden deutschen Außenministers Westerwelle und seines Nachfolgers des Steinmeiers gleich nach Amtsantritt, den Maidan ihre Aufwartung zu machen. Und Sie können sich vielleicht auch noch, manche von euch erinnern, an das strahlende Lächeln der Catherine Ashton beim Händeschütteln mit dem Häuptling von der faschistischen Svoboda, dem Tjachnipok. Die jetzigen Machthaber, obwohl diese Bezeichnung für die Hampelmänner, die in Kiew eingesetzt worden sind, nur bedingt treffend ist, weil die haben keine Macht, ne? Die haben nicht einmal die Macht auf den Straßen von Kiew. Und die Verträge, die sie unterzeichnen jetzt, was die für eine Rechtskraft haben, das ist sehr fragwürdig. Die sind sich untereinander auch nicht grün übrigens. Und die eint nur der Hass aufs russische Joch. Ansonsten sind sie Konkurrenten um Macht und Pfründe in der Ukraine. Die vorige Mannschaft wird als Kleptokraten bezeichnet. Da war auch wieder, geht wirklich sehr schnell, es ist fast schon wieder vergessen, wie alle zu Janukowitschs Villa gepilgert sind und getan worden ist. Es wäre das also ganz was Ungewöhnliches, dass der Präsident eines 45 Millionen Landes in einer Villa lebt. Das kommt ja sonst irgendwo auf der Welt überhaupt nicht vor, die wohnen ja alle im Gemeindebau. Da zu dieser Anklage, dass die vorige Mannschaft waren Kleptokraten und jetzt machen wir alles anders, steht in einem gewissen Widerspruch, dass die meisten Oligarchen ein schnelles Bündnis mit der neuen Regierung, also sogenannten Regierung, geschlossen haben. Und diese umgekehrt sich gern auf diese Figuren stützt, um sich im Land Respekt zu verschaffen. Man könnte fast meinen, dass hier unter dem Beifall des Westens eine neue Kleptokratie entstehen soll. Gleichzeitig gibt's in der EU auch ein leichtes Unbehagen, vor allem in Deutschland mit den Figuren, die jetzt dran sind oder drankommen wollen. Umso mehr, als ja die EU eigentlich in Sachen, Implantieren ihrer eigenen Vertrauenspersonen ziemlich draußen ist. Das ist schief gegangen. Und den Klitschko, den hat schon der Maidan ausgebuht, den wollte dort niemand. Und die Timoschenko ist eigentlich, hat sich herausgestellt, auch sehr unpopulär in der Ukraine. Ich weiß nicht, ob das wer von euch mitgekriegt hat, diese jetzigen Hampelmänner, der Jazenuk und der Turchinov, die sind ja von der Partei von der Timoschenko, der sie vorgesessen ist, die heißt Vaterlandspartei. Sie hat aber inzwischen jetzt wieder eine eigene gegründet, weil sie offenbar in dieser Partei selber auch nichts mehr zu sagen hat. Es haben sich auch 46 Personen für die Präsidentschaftswahlen angemeldet und davon sind immerhin 23 aufgenommen worden. Da musste man ungefähr 160.000 Euro ablegen, um für eine Präsidentschaftskandidatur registriert zu werden. Also das sind 23 Leute, die alle unbedingt Präsident der Ukraine werden wollen. Das verheißt auch nichts Gutes für das Land. Aber gut, das ist der gegenwärtige Stand der Dinge. Es ist ja ziemlich unsicher, ob diese Wahlen überhaupt hier abgehalten werden. Dass Russland, kommen wir wieder zurück zu den Berechnungen der EU, dass Russland diesen Treiben der EU so einfach zuschauen würde, das zu glauben, das war doch etwas dumm dreist. Russland hat nämlich, die Abhängigkeiten von Russland sind nicht bloß Abhängigkeiten der Ukraine von Russland, sondern Russland braucht die Ukraine ja auch für verschiedene Sachen. Erstens einmal war zum Beispiel Dnipropetrovsk ein Zentrum der Rüstungsindustrie. Der Donbass ist ein Zentrum der Schwerindustrie. Dann ist es, bezieht Russland sehr viele Teile von Rüstungsgütern, beziehungsweise eben Grundstoffe, Eisenstahl aus der Ukraine. Dann ist es auch wichtig, der Gastransit. Russland möchte sein Gas in den Westen verkaufen und muss es dadurch durch die ukrainischen Gasleitungen pumpen, wo dann immer in der Ukraine wieder jede Menge abgezweigt wird, ohne dass es gezahlt wird. Das sind alles Sachen, die kommen noch aus der alten sowjetischen Arbeitsteilung, die kann man ja nicht so einfach kappen, indem man irgendwo eine Grenze zieht. Strategisch ist die Ukraine für Russland eine Art Schutz, kann man sagen, des weichen Bauches. Sowohl der russische Bürgerkrieg als auch der Zweite Weltkrieg sind zu einem großen Teil auf dem Gebiet der heutigen Ukraine ausgefochten worden. Russland will auf keinen Fall, dass die Ukraine der NATO beitritt oder dass die NATO Stützpunkte in der Ukraine einrichtet. Die derzeitige Lage ist also, dass die Ukraine eine Regierung, von der sich mindestens eine Volkshälfte auf keinen Fall vertreten fühlt. Im Grunde hat die Regierung überhaupt im Land keine Unterstützung, wird aber vom Westen anerkannt, um einen Stützpunkt, eine Anlaufstelle zum Anmelden der westlichen Ansprüche zu haben und Verträge zu unterzeichnen, wie ich eben gesagt habe, deren Rechtskraft, was die eigentlich wert sind, das wird sich auch erst weisen. Es gibt also auch entgegengesetzte und sehr militärisch sehr potente Interessen an diesem Land. Die Stellung der EU ist, dass sie sich gerne die Ukraine als Hinterhof einverleiben möchte. Sage ich dann auch noch was das heißt eigentlich Hinterhof, weil da hat mich der Stefan einmal gefragt und habe mir gedacht, das müsste man vielleicht auch einmal erklären, was das eigentlich auf sich hat mit diesen Hinterhöfen.
Was ein Hinterhof ist.
Ja, so ist politisch, der politische Hinterhof, was das heißt, was da eigentlich damit gemeint ist. Kommt noch was, also das wollte ich nur sagen, wenn interessiert, ein bisschen warten, das sage ich dann noch. Dieses Interesse ist eben bisher auf das Hindernis Russlands gestoßen, das den diversen ukrainischen Regierungen ihre Schaukelpolitik ermöglicht hat. Also wollte die EU die Ukraine dem Zugriff Russlands entziehen. Ob das aufgrund der ökonomischen Abhängigkeiten überhaupt möglich gewesen wäre, sei dahingestellt. Inzwischen ist das ja gar nicht mehr Thema. Jetzt ist die Einheit der Ukraine bedroht und die Gewaltfrage ist in den Vordergrund getreten. Die USA haben das Heft in die Hand genommen und drohen Russland. Ihnen ist der wirtschaftliche Zustand der Ukraine relativ gleichgültig und der Zusammenbruch ein ökonomischer von der Ukraine würde vor allem Europa und Russland betreffen. Das einzige ökonomische Interesse, was die USA hat, ist die Wahrung des Gesichtes des IWF. Der IWF ist nämlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ins schiefe Licht geraten. aufgrund des Kredites bzw. der Kredite, die er der Ukraine gewährt hat und die überhaupt nicht im Sinne des IWF bedient worden sind. Das Interesse der USA an der Ukraine ist rein strategisch. Ähnlich wie auf dem Balkan streben sie eine weitgehende Integration der Ukraine in die NATO und das Errichten von Stützpunkten bis vor die Grenzen Russlands an. Dafür würde ihnen eine ruinierte Ukraine ohne nennenswerte Zentralmacht auch genügen. Ähnlich wie das Camp, wie die Basis Camp Bondsteel im Kosovo. Kosovo ist ja auch im Grunde kein Staat, der diesen Namen verdient. Aber das ist gerade so eine herrenloses Land, ist gerade eine richtige Gegend für einen amerikanischen Stützpunkt. Da kann ihnen nämlich niemand mehr dreinreden. Ob sich das Modell Kosovo mit nicht einmal 2 Millionen Einwohnern auf die Ukraine übertragen lässt, das wäre erst zu testen. Aber Russland wird vermutlich dieses Experiment nicht zulassen. Die Stellung Russlands ist, das möchte ich jetzt auch noch genau ausführen, weil es wird immer so gesagt, die möchten sich die Ukraine einnähen oder wollen einmarschieren oder so. Die Stellung Russlands ist, dass die Ukraine zusammenbleiben soll und sich eine föderalistische Verfassung geben soll. Ihr Ziel ist also nicht, wie in den Medien dargestellt wird, eine Annexion weiterer Teile der Ukraine. Sie wollen eine föderale Ukraine mit möglichst viel Autonomie der einzelnen Regionen. Die bisherige Verfassung der Ukraine ist nämlich sehr zentralistisch gewesen. Also die Gouverneure sind alle vom Kiew eingesetzt worden und die ukrainische Verfassung, es steht immer bei fast jedem Paragraphen im Zweifelsfall entscheidet das Parlament und der Präsident. Also es gibt keinerlei regionale Selbstverwaltung. Eine Ausnahme war die Krim, die hat eine Autonomie gehabt, aber der Rest ist sehr zentralistisch geregelt. Und dieses Anliegen, dass die Ukraine sich föderalisieren soll, das wird von der USA und der EU gleichermaßen zurückgewiesen. Eine föderale Ukraine würde nämlich sowohl für die NATO wie für die EU unbrauchbar sein, weil sie die Einrichtung von Stützpunkten behindern würde und auch die Implantierung von Kreditverträgen oder von Verträgen aller Art. Es ist zum Beispiel in dem jetzigen Assoziationsvertrag oder IWF-Vertrag, das weiß ich nicht, ist vorgesehen, dass die Pensionen um die Hälfte gekürzt werden sollen. Jetzt sind die Pensionen eh schon ein kalter Scheißdreck, was die Leute kriegen in der Ukraine. Wenn man das noch einmal auf die Hälfte kürzt, ist das überhaupt nicht mehr durchführbar, ja, dass die Leute das damit überleben. Wenn jetzt eine Region sagt, na, so ein Vertrag ist aber für uns nicht bindend, dann ist das ganze Abschließen solcher erpresserischen Verträge mit der Zentralregierung wertlos. Und das ist der Grund, warum die USA und die EU für ihre Hinterhöfe auf jeden Fall zentralistische Verfassungen wollen. Während in Westeuropa die meisten Staaten föderalistisch sind, Ausnahme ist, glaube ich, Frankreich, wollen sie für die anderen, für diese neu angeschlossenen Staaten unbedingt zentralistische Regierungen. Deswegen wird dieses Anliegen Russlands, um der Ukraine eine föderale Verfassung zu geben, zurückgewiesen. Beziehungsweise den ukrainischen Hampelmännern, die jetzt in Kiew sitzen, verboten. Man kann im Nachhinein sagen, das war auch ein Moment der Zerstörung Jugoslawiens, dass die föderalistische Verfassung Jugoslawiens für die Eingemeindung des Balkan in EU und NATO nicht brauchbar war. Gibt's mal irgendwas? Seid ihr alle, war alles klar und ist jeder zufrieden und?
Was haben die Russen für Interesse daran, dass die Ukraine föderalistisch wird?
Naja, weil dann jede Region ihre Handelsbeziehungen mit ihnen gestalten könnte, wie.
Und die wollen doch auch ihre russisch geprägten Gebiete näher an sich binden.
Naja, aber das wäre ja gerade in einer. Das wäre in einer Föderation ja möglich. Und
das schließt ja in der Folge dann nicht aus, dass man dann die Ukraine trotzdem aufteilt.
Ja, nur diese Aufteilung der Ukraine, ist ausgeschlossen ist überhaupt nichts. Also es ist alles offen. Aber Russland hat an und für sich weder ein Interesse, sich noch größere Teile anzuschließen. Man soll dann nicht von der Krim auf den Rest schließen. Die Krim ist eine Ausnahme. Die Krim hätte nach Auffassung Russlands nie zur Ukraine kommen dürfen. Das war eine Serie von historischen Pannen, die jetzt sozusagen repariert worden sind. Aber der Rest, das ist ja eine wahnsinnige Umstellung verwaltungsmäßig. Und also weder möchten sie Teile anschließen, noch möchten sie eine sozusagen zwei Ukraines haben vor der Tür. Sie wollen schon, dass das als ein Ganzer bestehen bleibt und Russlands Interessen dient. Also eben keine NATO-Stützpunkte und weitere Handelsbeziehungen. Und da sehen Sie die einzige Möglichkeit, es ist ja auch nicht gesagt, dass das irgendwie hinhaut, aber die einzige Möglichkeit, dass das überhaupt geht, angesichts dieser Spannungen zwischen den verschiedenen Teilen der Ukraine, dass sie möglichst viele Freiheiten geben, den einzelnen Republiken. Also das ist die Position Russlands, ob das jetzt machbar ist oder nicht.
Aber die Russen müssen nicht automatisch das wollen, was sie sagen.
Ja, warum sollen sie etwas sagen, was sie nicht wollen?
Strategische Gründe.
Ja, aber was meinst du, was eigentlich Russland will?
Ich weiß es nicht.
Naja, eben, aber dann ist doch...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht die Wahrheit sagen, weil...
Warum?
Die können jederzeit, die das Politiker sind, die...
Und die NATO sagt ja auch die Wahrheit, oder die EU? Die EU sagt ja auch die Wahrheit, die Ukraine gehört uns und wenn nicht, wird sie aufgemischt.
So direkt sagt es niemand.
Also ich finde, an Direktheit ist da nicht wirklich, also die Ansprüche wurden doch formuliert von der EU.
Also die Ansprüche, so wie sie in den Medien formuliert sind, sind eher, die Ukraine braucht die Demokratie und dann wird der Wohlstand von selber kommen oder so.
Das ist nicht unbedingt der Anspruch. Der Anspruch ist, die Ukraine kann nur in unserem Schoße selig werden. Also das muss, wir müssen dort hinein. Aber das mit der Demokratie, was du sagst, ist doch irgendwie eigenartig, dass meine gewählte Regierung von der Macht der Straße stürzt und sagt, so führen wir die Demokratie ein.
Eben, das meine ich.
Das ist,
man sagt das eine, aber das andere betreibt man. Das machen doch alle gleich.
Also da muss man sagen, in der Öffentlichkeit wird das halt verhandelt so, dass die EU immer gerne mit allgemeinen Titeln daherkommt, aber doch sagt, für die Demokratie sind wir zuständig. Also das, und das auch, dass sie zentralistisch sein soll, die Ukraine, und sie da vorlegen in Kiew etwas und das soll dann der Rest des Landes machen. Das ist doch auch nicht irgendwie ein Geheimnis, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es, weil ich viel Zeitungen lese, mir so klar, vielleicht gibt sich das nicht so klar, aber dass da irgendwie sie Unklarheiten listen über das, was sie wollen, das kann ich nicht sagen.
Es ist nicht so, dass mir das unklar ist, aber wenn man nur die Zeitungen liest, kommt das sicher nicht raus.
Welche Zeitungen?
Das ist relativ gleich, also ich meine jetzt ganz normale Tageszeitungen.
Was meinst du, kommt nicht raus, dass die EU die Ukraine an sich binden
will? Die tatsächlichen Interessen.
Na, die tatsächlichen Interessen nicht, aber es steht ja schon in allen österreichischen Zeitungen, Putin ist der Böse und wir müssen etwas nicht in die Hand von Russland verlassen.
Putin ist der autoritäre Antidemokrat, der die Ukraine unterjochen will.
Das sind die Argumentationen, das ist mir schon klar. Aber der Anspruch, dass Ukraine, dass man das ja wohl nicht in die Hand von Russland fallen lassen darf, das steht schon direkt drin. Also ich wollte nur ganz kurz sagen zur Frage, ob das Russland so das tut, was sie sagen. Da würde ich jetzt sagen, naja, Russland hat die Ukraine ja schon die ganzen Jahre neben sich gehabt. Hat er die Verhältnisse, also haben miteinander zusammengearbeitet die ganzen Jahre und da haben sie nicht einmarschieren müssen, das hätten sie ja vorher auch machen können. Das reicht einem ja rein logisch jetzt, gar nicht im Sinne von, sie sind nicht die Guten, das will ich gar nicht sagen, aber der Status quo hat einer ja offensichtlich passt.
Ja, da hat ja auch keiner reingequasselt,
Genau, insofern haben sie zu der Zeit natürlich nicht einmarschiert. Also, und wenn sie es schaffen würden, dass der Status quo so erhalten bleibt, dann würde es einer ja passen. ist ja weniger Aufwand. Also das finde ich irgendwie logisch, aber sicher, genau wissen, dann hat das kein Vorwurf. Aber ich lasse mal logisch eingehen, dass sie mehr Interesse daran haben, dass sie am Status quo nichts ändern, als die EU.